Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Genre geschehen wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Wir müssen ein weiteres Mal Abschied nehmen. Aber vorher begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer Sonderfolge hier von Genre geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, dafür begrüße ich natürlich dann auch gleichzeitig meine beiden lieben Kollegen. Zum einen André Hecker.
Moin.
Und Tino Hahn, der mich mit ganz strengem Blick anguckt. Ah, ja. Okay, nein, dein Bild ist eingefroren.
Bild ist eingefroren?
Ja.
Ach so, du guckst. Also du dachtest dann, dass ich seit 20 Minuten einfach so gucke?
Ja, also so ungefähr, sagst du, mit so einem ganz strengen.
Ja, sehr energisch und sehr.
Ja. Er schaut so, jetzt, wann er fängt schaut, er jetzt endlich an?
Nee, er hat mir schon in die Seele geschaut. Also ich hab ein bisschen,
ja, das mache ich immer. Bin ich denn jetzt wieder da?
Nee, jetzt noch nicht. Bild einfach weg.
Okay, ja, das regelt sich bestimmt.
Und das war ein Blick, der dort Stellen berührt hat in der Seele, wo eigentlich sonst niemand so schnell hinkommt. Ja, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe, die ja relativ kurzfristig entstanden ist. Denn wir alle drei haben heute an diesem Tag der Aufzeichnung erfahren, dass ein Mann von uns gegangen ist oder gestorben ist, der doch einen erheblichen Einfluss, glaube ich, auf unser aller Filmleben hatte, ohne dass wir wirklich so sein direktes Schaffen, wirklich wahrgenommen oder mitgenommen haben. Die Rede ist von Roger Corman, der jetzt am, wann war das, 9. Mai, wenn ich den Berichten richtig zugehört habe, verstorben ist schon. Mhm. Aber wir haben.
Oh, zugehört? Hast du es im Radio gehört?
Ich habe es tatsächlich im Radio gehört, ja.
Es kam wirklich, okay, ich wollte eigentlich einen Gag machen, kam wirklich im Radio?
Ja gut, ich habe hier so ein DAB-Internet-Sender angehabt. Okay.
Weil ich dachte schon so, das wäre ja krass, wenn es halt auf einem Mainstream-Radiosender sogar kommen würde.
Ey, wenn es auf einem Mainstream, also das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmt Deutschlandfunk oder so, dass die da auch drüber berichten, oder?
Das ist halt so die Frage, also ich würde es mir wünschen, aber wir haben ja auch so im kurzen Vorgespräch auch gemerkt, okay, natürlich ist sein Name ein Begriff und man war auch so, oh, krass, aber dann überlegt man kurz, wieso genau krass, genau. Und dann merkt man halt, ja, man hat viele, viele Berührungspunkte mit ihm, aber ich stelle mal als These in den Raum, kein Film, bei dem er Regie geführt hat, ist in unseren Top 100, wenn wir eine Top 100 erstellen müssten.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich muss zu meiner Schande feststellen, ich habe keinen Film gesehen, den dieser Mann inszeniert hat.
Oder?
Nein, also.
Das wage ich zu bezweifeln. Das sage ich dir auch gleich, warum.
Ja, also okay. Ich habe keinen Film gesehen, wo er tatsächlich Regie geführt hat. Und glaube ich, ich es selber finde.
Das Pit and Pendulum habt ihr doch bestimmt gesehen. Oder The Raven, die liefen doch auch immer auf ZDF beim fantastischen Film. Vielleicht habt ihr sie gesehen, erinnert euch nicht mehr.
Das ist halt das Ding. Also The Raven und ich meine noch einen Film mit Vincent Price, den er gemacht hat. Da kann ich mich an so Bruchstücke erinnern, die ich irgendwie entweder, keine Ahnung, zum Beispiel aber auch mal in der Schule gesehen habe. Oder halt irgendwo, genau wie du gesagt hast, irgendwo mal irgendwann abends, nachts im ZDF dran vorbeigeflattert bin, als man in den Ferien irgendwie den Fernseher bis zum Anschlag laufen lassen durfte. Das will ich gar nicht abstreiten. Das kann gut sein, aber ich habe keine genaue Erinnerung dran. Also ich hatte jetzt die Liste bei Letterboxd gesehen von den Filmen, die er inszeniert hat. Und ja, da muss ich halt zu meiner Schande gestehen, da steht null. Also das
Bei mir halt auch. Ich habe halt, also ich habe den Tomb of Ligella von 64, den habe ich zum Beispiel auf Blu-ray. Habe ich aber nie gesehen. Immer noch ungeguckt. Pit and Pendulum, klar, vom Namen her, kenne ich, nie geguckt. Sein Little Shop of Horrors von 60, nie geguckt. House of Usher, ne, steht also auf der Liste schon Ewigkeiten, aber nie gesehen.
Nicht. Und das weiß ich halt zum Beispiel auch, ich habe diesen, weil ich war damals mal irritiert, als ich ein Bild in der Kinozeitschrift gesehen hatte, in der, ja, es um Little Shop of Horrors ging, aber da war da nicht Bill Murray zu sehen, der sich da irgendwie auf den Zahnarztstuhl begibt, um sich quälen zu lassen, freiwillig, sondern das war Jack Nicholson. Und ich war so irritiert, von was reden die denn da? Und da habe ich das mal, das weiß ich, auch ein bisschen im Vergleich gesehen. Ob ich den Film ganz gesehen habe von Corman, weiß ich nicht. Das ist zu lange her, wann dann.
Ach so, ne, ich habe schon ein paar gesehen, aber er hat halt viel runtergekurbelt. Also ich finde so dieses, ich werde es noch so im Laufe der Special-Folge ein bisschen elaborieren, aber er ist, glaube ich, das gewesen, was Uwe Boll immer gern gewesen wäre. Dass er so viel selber Regie geführt hat bei Filmen, die teilweise Anerkennung gefunden haben, teilweise auch wirklich einfach wie Auftragsarbeiten wirkte, weil Corman ja auch nur mit einem einzigen Film nach eigenen Ausgaben jemals Geld verloren hat, sonst hat er halt immer Geld verdient.
Bevor wir jetzt da so ins Detail steigen, muss ich dich einmal bremsen. Ja, du neigst dann immer gleich schon, bam, mit allem rauszuschießen. Ich würde gerne noch einmal darauf kurz hinweisen, dass wir diese Folge hier, sag ich mal, wirklich sehr kurzfristig aufgenommen haben. Dementsprechend versuchen wir auch sehr kurzfristig unsere Gedanken und unsere Wissen zu dem Mann zu ordnen und hier zu präsentieren. Wir haben uns aber gedacht, dass das halt alles relativ angebracht ist, dass wir als Podcast, der sich den Genrefilm verschrieben hat, nun halt auch eben diesem Mann mal die letzte Ehre erweisen, aufgrund der Tatsache, dass er halt eben doch so viel Einfluss auf sehr viele Filme hatte, die wir, sag ich mal, im Laufe der Jahre halt gesehen haben, ohne zu wissen, welchen Einfluss er hatte. Und ich muss sagen, ich habe ihn als Darsteller, habe ich tatsächlich richtig oft gesehen. Ja, das kommt ja auch hinzu. Aber, ach so, nur aber für die, auch
ihn als Person wahrgenommen? Entschuldigung, können wir auch gleich, aber das nämlich auch, weil als ich gelesen habe, wo er auftaucht, aber Daniel macht schon wieder die internationale Geste für, dazu kommen wir gleich mit seinen beiden Fingern.
Wir hatten eigentlich schon eine Folge aufgezeichnet für den heutigen Tag, ja, die bringen wir nächste Woche. Also nicht wundern, wenn wir uns dann halt in der nächsten Woche auf eine Folge beziehen, die eigentlich schon 2 Wochen zurückliegt, aber wir haben uns gedacht, es ist angebracht, ein Spezial eben zu Roger Corman zu machen, eben weil er halt so viel doch auf dem Kerbholz hat, dass man da, glaube ich, mal schon drüber reden sollte. Gerade eben als Menschen wie wir, die sowas ja auch immer wieder gerne zu schätzen oder halt auch gern zu erforschen.
Denn, also wo ich mit angehe, also nach eigenen Ausgaben hat er nur einmal Geld verloren mit einem Film und sonst immer kostendeckend gearbeitet, und das beißt sich natürlich immer so ein bisschen mit dieser Wahrnehmung des Regisseurs oder Produzenten als Künstler, aber wenn man mehrere Filme hintereinander nicht so kostendeckend arbeitet, war es das nämlich, glaube ich, auch mit der Karriere, und er hat halt 590 Filme produziert und bei, wenn 493 Filme, sorry, übertrieben. 493 Filme produziert, bei 56 Filmen Regie geführt und bei 46 Filmen auch mitgespielt. Und weil Daniel das eben schon erwähnt hat, können wir auch erstmal kurz seine Schauspielkarriere abhandeln, weil das dürfte, glaube ich, am schnellsten gehen. Denn,
naja, nee, ich würde erstmal gerne darauf eingehen, wie eure Berührungspunkte mit Roger Corman sind. Weil es gibt ja wahrscheinlich auch Leute unter uns, die vielleicht von dem Mann auch noch nie gehört haben und die gar nicht so tief drin stecken, was genau eben diesen Bereich von Filmemachen angeht. Und dann gibt's natürlich wahrscheinlich auch da draußen echt genug Experten, die halt die ganze Vita wahrscheinlich schon auswendig kennen oder genug Filme gesehen haben von ihm, um halt ein deutliches, umfangreicheres Bild abgeben zu können. Aber mich würde interessieren, weil für mich war Roger Corman immer, also schon ein Name, bevor ich jemals irgendwas von ihm, glaube ich, gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, André.
Ja, also definitiv, der Name schwang halt immer schon mit, sobald man sich halt angefangen hat, so eben mit dem Thema einfach Horror und Genrefilm tiefer zu beschäftigen. Dass man den Namen natürlich einfach wahrgenommen hat, weil er halt in unzähligen Filmen einfach nur mal genannt wird als Producer. Und du stolperst halt immer wieder drüber. Das heißt, an ihm wirklich vorbeizukommen, wenn man sich halt ein bisschen für die Menschen hinter einem Film, hinter dem Film interessiert, ist ja fast unmöglich, wenn man sich in dem Genre eben bewegt. Und ja, habe mich dann natürlich dann irgendwann einfach mal näher beschäftigt, eingelesen und zu verstehen, warum dieser Mensch in 3 von 4 Filmen auftaucht, die ich die Woche gucke. Natürlich dann verstanden, okay, was das auch für eine lange, lange Vita ist, die halt vor allem hat natürlich, ne, wie früher schon angefangen hat, im Game ist und so weiter. Und ja, wie gesagt, jetzt die Vita dann eben aber, das habe ich dann nicht gemacht, irgendwie aktiv hingesteuert und gesagt, ich gucke jetzt irgendwie 20 Regiearbeiten von Corman, aber halt natürlich trotzdem sehr interessiert, warum er sich da so reingekniet hat, gerade eben in dieses Subgenre, in den B-Movie, um dann dahinter zu steigen natürlich, um zu verstehen, was ihn da angetrieben hat. Und dann natürlich, da kommen wir dann sicher dann auch noch gleich drauf, eben natürlich, was er auch für ein Kobel war für viele Menschen, viele Akteure im Filmbusiness, die heute ja absolute Stars sind und die er halt mit angepusht hat und so. Und das ist natürlich super spannend. Aber die ersten Berührungspunkte waren halt definitiv einfach random irgendwie Horrorfilme geguckt, gerade ältere Sachen irgendwie nachgeholt und plötzlich stolperst du über diesen Film, diesen Namen, eben wie auch Vincent Price und so weiter. Und du hast immer diesen Namen vor Augen und warst dann so, hä, okay, also der Typ muss ja irgendwie The Man sein im Game und dann halt mal eingelesen natürlich, ne? Ja, also es war, keine Ahnung, das war vielleicht so Anfang Mitte 2000er gewesen sein, als ich dann wirklich angefangen habe, so wo ich auch wirklich für Film als Medium und was auch dahinter steht, zu beschäftigen, würde ich so sagen, ja.
Bei dir auch, Dino?
Ja, ähnlich. Also ich habe viele Berührungspunkte so in meiner, ja, Kindheit, Teenie-Zeit mit ihm gehabt und damals hat man sich nicht für Regisseure, also kannte man Spielberg, fertig, das war's. Also ich hätte dir auch mit 12 nicht sagen können, wer Apocalypse Now gemacht hat oder so. Gut, George Lucas kannte man noch, aber da war man ja auch ewige Zeit der Ansicht, der hat alle Star Wars-Filme gemacht. Also, dass er quasi den schlechtesten gemacht hat von den ersten dreien, war einem nicht bewusst, er war halt mit einem Film verknüpft. Und ähnlich war es halt auch bei Corman. Also ich habe Der Rabe bestimmt 10-mal als Kind gesehen, weil der super funny war für mich damals. Da geht es ja um einen Magier, der aus Versehen in einen Raben verwandelt wird. Und er wendet sich an den Zauberer, der ihm dabei helfen soll. Den fand ich lustig irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Die Grube und das Pendel, diese Edgar Allan Poe-Verfilmung, fand ich unglaublich gruselig, weil es da auch so eine, in meiner Erinnerung, vielleicht ist es nicht wirklich so, aber in meiner Erinnerung gibt es so eine POV-Szene, wie jemand halt auf so einer Folterbank liegt und dieses Pendel kommt immer tiefer, weil das ja dann irgendwann die Brust aufschneidet. Das hat mich sehr beeindruckt. House of Usher habe ich auch gesehen und Die Maske des Roten Todes hat mich auch fertig gemacht, weil die zumindest Grube und das Pendel und Die Maske des Roten Todes hatten so eine krasse Farbdramaturgie, die mich irgendwie verängstigt hat, weil bei Die Maske des Roten Todes, man versteht, glaube ich, erst ab einem bestimmten Alter, was eine Metapher ist. Also ich habe die ganze Zeit gewartet, dass der Rote Tod kommt und wusste nicht, dass der Rote Tod quasi die Pest ist. Also dass da was Nichtstoffliches irgendwie ist. Ich habe ja auch schon erzählt, dass ich große Probleme mit dem Film Sniper hatte, weil ich die ganze Zeit gewartet habe, wann denn der Sniper kommt, weil ich nicht wusste, dass das ein Beruf ist und nicht eine Person, die namens Sniper so irgendwie alle Leute erschießt. Und das war auch Die Maske des Roten Todes. Ich habe diese Atmosphäre verstanden und die ganze Zeit so gedacht, oh nein, das ist so unerträglich. Und dann kommt noch der Rote Tod. Und dann mich so selbst irgendwie da reingesteigert, dass es noch viel unerträglicher wird. Und dann kam aber diese Erlösung nicht durch den Roten Tod, weil ich nicht begriffen habe, dass der schon da ist irgendwie. Und dann hatte ich halt kein befriedigendes Ende für mich, sondern bin halt so entlassen worden aus diesem Film raus. Mit diesem Anspannungsgefühl. Und damit kann man ja nicht so gut copen irgendwie. Deswegen habe ich viele, nicht wirklich schlaflose Nächte, aber so beunruhigte Nächte und Erinnerungen, die ich mit ihm verknüpfe. Ja, und später dann, wie André erzählt hat, als man dann so geschaut hat, okay, wer steckt eigentlich wo dahinter, wer hat wen enabled, dann hört man irgendwie, ohne ihn würde es Coppola nicht geben, ohne ihn würde es Bogdanovich nicht geben. Und zumindest bei den beiden stimmt's ja mutmaßlich wirklich. Ich glaube, sowohl Coppola hätte, glaube ich, seinen Weg auf jeden Fall gefunden. Bogdanovich wäre vielleicht wirklich ohne Corman nirgendwo aufgetaucht. Und dann liest man natürlich wie immer, wenn jemand leider verstirbt, dann nochmal die Wikipedia dazu. Und dann sieht man halt, okay, Ron Howard, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Joe Dante, John Sayles, James Cameron, also alle werden getroppt. Du hast ja eben schon erwähnt, dass du einen Film mit ihm gesehen hast, wo Jack Nicholson mitspielt, den man damals halt, wo man halt nicht wusste, dass die Leute irgendwann nochmal relevant werden. Das ist ja dann oft so dieses, okay, man sieht was als Kind oder ohne Internet und weiß gar nicht, okay, ach, die Leute werden für mich nochmal sehr wichtig werden.
Naja, bei mir war es ja, da waren die ja schon relevant, ne? Also Jack Nicholson war ja schon ein Name. Ja. Ich habe, also du hast mich gefragt nach meiner, sag ich mal, Initialzündung. Und das war tatsächlich das Schweigen der Lämmer.
Ja, ich auch, der FBI-Director, aber da habe ich ihn nicht erkannt. Aber hast du ihn erkannt als...
Okay. Nein. Aber er stand im Vorspann.
Das kann sein.
Und bei mir war es so, er stand im Vorspann und ich dachte so, ach, guck mal, Roger Corman spielt damit. Und dann habe ich mir gedacht, warum spielt Roger Corman damit? Ich meine, ich habe jetzt von so oft, ja, irgendwann fängst du ja an. Ich war da, was, da war ich wirklich Teenager, mittendrin, so 15 Jahre alt. Und dann, da hast du ja schon so ein bisschen, also ich meine, Filmleidenschaft war schon da. Du wusstest, wer Spielberg war, du wusstest aber auch, wer James Cameron war. Ja, und dann liest du halt, ja, hier, er hat Cameron den ersten Job gegeben, hier mit Piranha 2 und was weiß ich so, ja. Und dann liest du es immer wieder, genau was du auch vorgelesen hast, so mit Coppola und so. Und dann merkst du, ach, guck mal, der hat da in dem Cannonball gespielt mit David Carradine, auch so ein VHS-Reise, den ich halt bei meinem Vater immer reingeschoben habe, weil ich es halt cool fand, irgendwelche Leute beim Autofahren auf dem amerikanischen Highway zuzusehen, wie auf dem Highway ist die Hölle los. Das waren so, weißt du, das war halt für mich ein Rennfahrerfilm, cool. Da gehen Autos kaputt, cool. Und Leute müssen irgendwie ans Ziel kommen, cool, reicht. Und dann, da war halt für mich so das Interesse an Roger Corman da, beziehungsweise da war der Name plötzlich für mich einfach dann fast auch so eine wichtige Institution, wie eben halt ein Coppola, wie eben auch ein Spielberg, wie eben auch ein Cameron, weil ja, wenn du hörst, das ist derjenige, der denen da irgendwie Arbeit gegeben hat oder die bei dem angefangen haben, so, dann, ja, und dann mitkriegst, wer da noch alles war, dann hat der Mann für mich auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, ein Talent, richtig gute Leute zu fördern.
Und ich glaube, dadurch, wenn du so viele Sachen machst, erwischst du ja automatisch mehr Leute. Das ist ja wie jemand, der beim Lotto 17 Zahlen ankreuzen darf, der auch höchstwahrscheinlich dann mal einen Sechser erzielt. Aber es ist halt wirklich wild, wenn man sich so, also es gibt eine Liste, wo Namen von Personen stehen und dann welche, also wann sie Berührungspunkte mit Corman hatten. Und hier ist halt James Cameron dabei, der 1980 bei Battle Beyond the Stars, keine Ahnung, was das sein soll, Art Direction, Visual Effects gemacht hat. Francis Ford Coppola war das erstes Mal 1962, Joe Dante, Jonathan Demme, auch 1971, wo man so denkt, krass, der hat vor Schweigender Lämmer auch was gemacht, okay, sieh her. Und das ist wirklich beeindruckend und auch so Absurditäten. Also mein Lieblingsbeispiel ist, dass Janusz Kaminski, der Kameramann, der dann Saving Private Ryan gemacht hat und Schindlers Liste unter anderem, war halt der Chefbeleuchter und Kameramann bei Samstag der 14. schlägt zurück. Diese Persiflage auf Freitag der 13.
Oh, mit diesem geilen Cover, wo dieser grüne Typ vorne drauf
ist. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, aber auch schon die Fortsetzung davon. Also ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen. Samstag der 14. finde ich ja super funny, aber das ist die Fortsetzung. Also Samstag der 14. Teil 2.
Oh, ey, und Samstag der 14.
Das
auch
könnte
noch mal
man auch
Film,
mal vormerken, ja.
Den man echt noch mal wieder besprechen könnte. Wir hatten es letztens, ne? Speed 2, Cruise Control.
Ja.
Und jetzt vielleicht hier Samstag der 14. Das wäre schon mal zwei.
Ja.
Zwei Kandidaten für so eine Folge.
Ja, und auch hier, Martin Scorsese, 1972, Boxcar Bertha, Director. John Sayles,
ja, ja,
der dann
ein
Oscar, einer seiner Filme, die ich nicht gesehen habe.
Ja, aber das ist ja so einer seiner ersten Ausrufezeichen, glaube ich, die er gemacht hat.
Ja, und also schon allein die, wo waren sie, das ist... Also der Wikipedia-Eintrag, es ist halt fast alles mit irgendwas verlinkt. Also man kann hier überhaupt nichts lesen, weil tausend Namen hier einfach immer stehen, die irgendwie verlinkt sind. James Cameron hat in den Extras von Terminator gesagt, er ist auf die Roger Corman-Schule des Filmemachens gegangen. Also, und auch, dass er bei Schweigender Lämmer mitspielt, ist ja auch eine Hommage. Also er spielt ja auch bei Pate 2 mit, weil er da als Hommage ein Cameo bekommen hat. Und das ist schon...
Tja, da sind die... Das finde ich schon in alles immer so eine nette Geste. Also das zeigt einem dann auch immer, wenn man halt so einfach da drauf blickt, finde ich, dass das halt schon irgendwie, das muss jemand sein, der einfach echt, keine Ahnung, arschcool ist. Einfach
ein guter, auch den Leuten, also zum Beispiel der Regisseur von Wenn die Gondeln Trauer tragen, Nicolas Roeg, war halt der Kameramann bei Die Maske des Roten Todes. Und das bedeutet ja schon, dass er erkennt, okay, den Leuten muss ich hier freie Bahn geben lassen, weil ich habe den ewig lange nicht mehr gesehen, aber dass ich jetzt direkt noch wieder Bilder des Films vor Augen habe, das ist ja eher eine Leistung des Kameramanns und nicht prinzipiell des Regisseurs. Oder wenn du ein guter Regisseur bist, weißt du ja, wie du das Beste aus den Gewerken rausholst. Also deswegen ist er bei mir im Kopf gar nicht so sehr als Regisseur verankert, sondern wirklich als jemand, der halt Leute enabled hat und dessen, da klingt ein bisschen schmierig, aber dessen DNA sich ja in vielen anderen Filmen dann auch noch wieder spiegelt.
Ja, oder immer wieder aufgegriffen wird, ja, ne? Ich meine, ich denke mal auch, dass so ein Ed Wood oder keine Ahnung, die ihn beeinflusst haben. Oder, also das, da ist schon eine gewisse Vision. Ich habe gelesen, er hat sowohl Literatur, glaube ich, echt studiert und halt auch Ingenieurswesen.
Ja, er hat irgendwie bei Electronic Motors gearbeitet, von Montag bis Donnerstag als Ingenieur. Und dann hat er seinem Chef gesagt, oh, ich habe einen schweren Fehler gemacht, ich muss weg hier. Also er hat es probiert, aber das war und.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, ich hatte halt gelesen, dass er schon sich da echt gut zurechtgefunden hat, aber er war nicht mit dem Herzen dabei. Nee. Und dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt was anderes machen, und er hat ja offensichtlich sein Herz dann im Film gefunden, wenn der halt echt mit noch fast 90 an Projekten beteiligt ist, so, ja. Also.
Ja, also. Sein jüngerer Bruder war halt schon Filmagent, und da hat er sich wahrscheinlich dann gedacht, okay, let's go, weil er mit ihm auch viele Sachen produziert hat. Und wie du schon erwähnst, mit 90, also er ist mit 98 gestorben, deswegen ist, wie immer, wenn jemand stirbt, ist das natürlich ein trauriger Anlass, aber 98 ist natürlich auch ein Stolz. Alter, wo wir hoffen, dass wir ansatzweise in die Nähe kommen. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, dass er schon an Projekten noch gearbeitet hat. Also er ist auch gerade noch daran, ein Reboot von Little Shops of Horrors zu machen, wo Joe Dante Regie hätte führen sollen, was mutmaßlich jetzt nicht mehr zustande kommt oder an anderen Vorzeichen. Und Joe Dante hätte ich halt auch mal gewünscht, dass er mal wieder sein Revival feiern kann, weil nach Gremlins und Small Soldiers kam, glaube ich, auch nichts mehr. Also zuletzt irgendwie 10 Episoden von Hawaii 5-0 gemacht fürs Fernsehen.
Wie hieß dieser, der hat noch so einen, ich glaube, so einen Kurzfilm, in so einem Anthologiefilm, glaube ich, so ein Segment gemacht. Da ging es um
Schönheits. Ja, bei Nightmare Cinema was gemacht, genau. Auch bei Masters of Horror. Aber das ist halt, wenn du, also mit Joe Dante sind wir auch quasi groß geworden. The Howling hat mich sehr beeindruckt. Dann hat er bei Police Squad was gemacht, was einem jetzt auch nicht so bewusst gewesen ist, auch nicht so Dingsy. Aber dann Twilight Zone, Gremlins, Explorers fand ich geil. Und The Burbs ja auch.
Ja, also The Burbs war echt geil.
Auf Deutsch heißt er Meine teuflischen Nachbarn.
Meine teuflischen Nachbarn, ja.
Ja.
Großartig.
Ja, und auch dieser. Und Matinee ja auch mit John Goodman über diese Schließung des Kinos. Und das war so meine erste Begegnung mit dieser Nostalgie auf Kinosterben. Also er hat mich damals auch extrem beeindruckt, weil der halt irgendwie so schön, aber gleichzeitig auch so traurig war. Und gleichzeitig ging es ja eigentlich gefühlt um nichts. Also es sterben keine Leute, es gibt keine Schießereien oder so, was mir im damaligen Alter doch relativ wichtig war. Und dann merkt man so, okay, also Joe Dante war ein geiler Regisseur und auch ihn hat er ja quasi groß gemacht und er sich selbst wieder klein. Nee, das weiß ich nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, die Regie bei Looney Tunes Back in Action, also wenn man an so einem Flop mal arbeitet, ich glaube, dann gibt einem Hollywood wenig weitere Chancen.
Naja, also zumindest, es kommt, glaube ich, immer auf die Ausmaße und den Zeitpunkt an, wann du so einen Flop bringst, ja. Also ich glaube, zum Beispiel so ein Josh Trank, der hat einfach den Bogen überreizt und hat dafür zu wenig vorzuweisen, um halt da vielleicht dann noch weitere Angebote zu kriegen. Aber andere haben es auch nochmal wieder halbwegs die Kurve hingebogen, ne? Also.
Ja.
Oder arbeiten trotzdem noch.
Ja. Und über einen Film, wo Joe Dante Regie geführt hat, reden wir irgendwann bald auch nochmal.
Ach so, ja.
Ach, sogar über zwei eigentlich.
Ja.
Um nochmal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben.
Ja, zwei. Stimmt,
zwei. So, deswegen zurück weg von Joe Dante. Also habe ich mich aber gefreut, als das irgendwann angekündigt wurde, Roger Corman macht Remake mit Joe Dante, weil man bei, das klingt jetzt auch so makaber, aber bei Roger Corman, also er ist am 9. Mai gestorben und ich dachte mir so, oh, der hat noch gelebt. Was halt mit diesem hohen Alter halt irgendwie auch zusammenhängt.
Ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich war schon ein bisschen überrascht. Ich so, ach, was, der hat noch echt wirklich gelebt, so, weil man hat nicht mehr so viel mitbekommen, ja. Also diese irgendwelche Cobra Gator, Death Race 4, Anarchy und sowas, das, da muss ich halt auch sagen, irgendwann guckt man nicht mehr ganz so genau hin, ja.
Ja, also ich habe ihn so als, also als Enabler war mir schon immer bewusst, ich komme gleich nochmal, weil Peter Bogdanovich finde ich ja so das Größte, was er hervorgebracht hat, beziehungsweise wo ich mit meinem gefährlichen Halbwissen, weil ich war bei damals nicht dabei, denken würde, dass der nie als Regisseur Fuß gefasst hätte, wenn Corman ihn nicht so gepusht hätte. Ich glaube, Coppola ist aus einem ganz anderen Holz irgendwie geschnitzt. Er hätte schon so seinen Weg gefunden zum Beispiel. Und ich habe ihn echt immer so als Enabler und als Regisseur leider auch so ein bisschen diese Charles-Band-Richtung und so reingeschoben. Also macht viel, ein paar Sachen davon sind ganz gut, aber es ist nichts, wo ich so denke, boah, ich muss möglichst viele Regiearbeiten sehen.
Von wem jetzt?
Corman.
Corman.
Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich werde mir jetzt, denke ich mal, im Zuge seines Todes doch den einen oder anderen Film, der mich entweder vom Titel her oder halt vom Inhalt her interessiert, werde ich mir noch mal geben. Ich meine,
ja. Der Titel ist ja oft auch der Inhalt, das ist ja das Schöne bei ihm.
Das ist das schon das Geile, ja. Also das ist, und
du kannst schon ganz offen sagen, dass du dir jetzt erstmal Dino Corpus Supergator angucken
hast. Ja, du hast doch
bestimmt Ich will nicht verhehlen, dass ich das nicht schon drauf geschielt habe, ja.
Du hast doch bestimmt auch Sharktopus gegen Walwolf gesehen. Ja, eben.
Na klar.
Ja, glaube ich gern.
Naja, er hat ja im Grunde hat er halt die, er hat ja die, so seit den 10er Jahren, 2010er Jahren hat er ja diese, ja, wobei ein bisschen früher sogar auch schon die Dino Croc, aber er hat ja im Grunde das aufgegriffen, was halt, ja, was er früher auch schon gemacht hat, nur halt in einem neuen Segment. Einfach dieser Low Budget Trash, der aber eben immer so low produziert ist und so albern und dann trotzdem irgendwo seine Fanbases findet. Diese ganzen Dinger sind ja auf DVD und sind trotzdem immer super erfolgreich gewesen, weil die halt irgendwie auf dem Grabbeltisch trotzdem so eine Leute anziehen. Also von daher, dass er da reingegangen ist in diese ganze Big Echsen, Haie, Fische, irgendwas Monster, B-Movie Monster Cinema, letzten 20 Jahre, die ja nicht gerade Asylum zwar, aber haarscharf dran vorbei, so, wundert mich halt auch nicht.
Ja, das scheint ein sehr lukrativer Markt trotz allem zu sein.
Irgendwo ja, ja. Deswegen, also das wundert mich halt wirklich nicht, dass er da.
Er hat ja sogar, das sehe ich ja jetzt erst, Timur Beckmann-Bethoff irgendwie die US-Karriere, also nicht unbedingt ermöglicht, weil The Arena hat eine 3-0 auf Letterboxd und wirkt wie, warte, was steht auf dem Cover drauf? Ich lese es gleich vor. In an Age of Gladiators, Destiny lies at the end of a sword. Ah ja, so, okay, das ist ja gar nicht mal so ein schlechter Spruch, aber da sind einfach zwei Frauen drauf, die eher so aussehen, als ob sie sich küssen würden, als mit den Schwertern angreifen. Also es sieht richtig, richtig räudig aus vom Cover, die Bewertungen sind furchtbar, aber es war auch der erste Timo Beckmann-Beethoven-Film. Und ich kann euch genau sagen, was das letzte war, was ich von ihm als Produzent gesehen habe. Das war nicht dieser furchtbar schlimme Camel Spiders.
Oh, den habe ich, da habe ich mal reingeguckt.
Ja, das war das letzte, was ich gesehen habe. Und auch nicht, weil er es produziert hat, sondern weil dieses Camel Spiders, der ist aus 2011 und damals war man noch so milde beeindruckt, wenn wieder eine neue Kombi gefunden wurde, die besonders absurd klingt. Inzwischen reicht ja auch nicht mehr das. Also ich würde mir gar nichts mehr angucken. Auch dieser komische, wo jetzt alle Viecher in einem Wirbelsturm drin sind, Film nicht.
Spider-Nado?
Ja, irgendwas war doch da jetzt wieder.
Spider-Avalanche? Keine Ahnung. Ja, aber ich meine, für Titel hat er wohl ein gutes Händchen gehabt, ne? Hm. Zum einen ist er für wahrscheinlich die Karriere eines modernen, jungen Rapper-Schauspielers verantwortlich, namens Machine Gun Kelly. Hm. Da hat er nämlich einen Film gehabt mit Charles Bronson, der so hieß. Und was ich jetzt auch gesehen habe, The Fast and the Furious geht auf einen Film von Roger Cormans Firma oder Studio oder eben Schmiede zurück. Den hat Universal da wohl lizenziert, um daraus halt eben die berühmte Serie zu machen, die wir jetzt hier.
Okay.
Ah, ja, ja, ja,
ja. Es war ein wie haben sie es genannt? High-Speed-Crime-Drama oder irgendwie sowas.
Ja, er hat auf jeden Fall, also natürlich auch deutlich mehr Fußspuren hinterlassen als jetzt nur eben, Anführungszeichen, im Film. sondern eben auch, ja, popkulturell einfach, ne? Also er hat einfach sehr viel Einfluss hinterlassen bei vielen Leuten, die jetzt immer wieder aufgegriffen auch haben. Und auch das zeugt ja nur davon, ja, was für eine Persönlichkeit er war, mit was für einem Einfluss irgendwo auf
und ich viele Menschen. Also jetzt, man mag ihn als Schauspieler nicht wirklich wahrgenommen haben. Es waren ja mehr Cameos, die mehr so eine Danksagung oder beziehungsweise so ein bisschen Respektsbezeugung waren für eben die Chance, die er verschiedenen Filmemachern oder Filmemacherinnen oder Filmschaffenden ermöglicht hat. Und dann die Regiearbeiten, ja, man muss halt sagen, ne, der letzte Film von ihm, das war 1990, den er inszeniert hat, Roger Cormans Frankenstein mit John Hurt, Raoul Julia und Bridget Fonda. Ich bin ehrlich, ich habe nicht wirklich zur Notiz genommen. So, ja. Soll ein anständiger, solider Film sein, so, aber der war jetzt auch nicht wirklich so in meiner Prime der Regisseur oder als Regisseur tätig, sondern weit, weit vorher. Also sind es halt alles Filme oder der Großteil seiner Filme stammt aus einer Zeit, da war ich noch nicht mal angedacht. So, ja.
Ja, und das ist auch so ein bisschen wie dieses, also ich habe dann auch immer so gehört, oh, Argento, das ist so ein krasser Regisseur und das erst den, und man ist ja dann auch so ein bisschen, ich gucke einen Film, der älter ist, also das legt man ja auch irgendwann erst ab. Also das ist so, wenn 18-Jährige sagen, ich gucke einen Film, der 10 Jahre alt ist, verstehe ich das. Wenn jemand 40 sagt, ich gucke einen Film, der 10 Jahre alt ist, denke ich mir so, du hast sie nicht mehr alle. Und deswegen war auch so meine erste Begegnung mit Argento, war halt so Card Player. Und ich habe mir halt so gedacht, what the fuck, also was soll das? Das ist doch kein Genie, das ist ja einfach nur richtiger Bullshit. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch ein bisschen bei den Corman-Sachen sein. Also wahrscheinlich nicht mit so einem ganz großen Maßstab, aber die älteren Filme, also auch wenn man sich die Wertung anschaut, irgendwann hat er wahrscheinlich so ein bisschen diesen, wie nennt man das, den Bezug zum Zeitgeist oder so verloren. Weil was ja auch oft passiert ist, so dass man sagt, er macht B-Movies, aber das hat er selbst ja auch abgelehnt, weil seine Filme halt immer die A-Movies waren. Also seine Filme waren die Hauptattraktion, die nicht irgendwie im Doppelpack mit irgendeinem anderen Film gezeigt wurden, beziehungsweise lief sein Film als erstes. Und irgendwann ist es dann halt doch ein bisschen in das abgegangen, wo halt wahrscheinlich dieser Ruf herkommt mit B-Movies, weil es halt keine Klassiker mehr waren oder kein Klassikerpotenzial. Auch dieses Roger Cormans Frankenstein ist halt ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, Kenneth Branagh Frankenstein. Also ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was glaube ich dann aufkam. Ja.
Und er ist auch jemand, der in seinem eigenen Land erst deutlich später geschätzt worden ist als im Ausland oder im Rest der Welt. Ja.
Wie Uwe, also
er
hat Boll. Ja. Und Doro Pesch. Und Scooter.
Nein, Scooter genießt Scooter weltweit einen ganz guten Ruf. Ja, das muss man ihn lassen. So, nee, aber ich meine, in Amerika hat er ja irgendwann den Ehren-Oscar bekommen. Also da hat man ja schon irgendwann auch verstanden, ey, der ohne den Typen gäbe es wahrscheinlich eine ganze Menge gar nicht. Also der hat schon hier einen Weg bereitet und einen Weg geebnet. Aber im Ausland, ja, das ist der jüngste Filmemacher, der wohl in der Cinémathèque Française eine Retrospektive bekommen hat. Also in Frankreich war der halt zum Beispiel sehr gerne gesehen, eben mit seiner Art und Weise von Filmen und seiner Art und Weise von Inszenierung, weil das ja, man muss es ja sagen, schon Nouvelle Vague ähnlich ist. Also die Prinzipien, die Mechanismen, ne, also der wurde ja auch auf die Effizienz und die Kosten geachtet. So, und ich schätze mal, das hat der Franzose dann deutlich eher zu schätzen gewusst als der Amerikaner, der vielleicht mit so eben diesen großen Western-Epen oder sonst irgendwie Kriegsfilmen und sonst irgendwas verwöhnt war. Kann ich mir vorstellen, aber das ist nur meine vorsichtige Schätzung von jemandem, der 50 Jahre später oder 70 Jahre später lebt.
Würde ich aber auch mitgehen, ja.
Aber wo wir uns dann halt schon wirklich relativ gut aufgehoben fühlen, sind halt bei all diesen Filmen, die er produziert hat. Und ich würde jetzt vielleicht noch einmal von euch abfragen wollen, so, was für euch denn so einer der Lieblinge ist von den Filmen, an denen er entweder als Executive oder eben als Producer beteiligt war.
Bevor wir da reingehen, ich glaube, also was auch nicht, und ich glaube, das ist auch aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar, dass man sowas alles so abhandeln konnte. Also er hat auch den US-Vertrieb von Filmen von Fellini, Bergman, Truffaut und Kurosawa unter anderem gemacht. Also er war quasi auch noch so das A24 des 20. Jahrhunderts in einer Person, hat sich um sowas noch gekümmert, diese Filme da ins Kino zu bekommen. Und das hat halt, glaube ich, auch noch mehr sein Image ein bisschen genährt als, ja, wie nennt man das? Mir fällt immer nur wieder Enabler ein, aber er hat halt schon wirklich, dass er war so krass untriebig. Und ich glaube, das sollte man zumindest auch noch mal kurz erwähnen, auch gerade weil du Nouvelle Vague oder so noch angesprochen hast, hat er ja gerade dann, indem er Truffaut dann gefördert hat, in den USA auch noch einen Beitrag geleistet, wenn auch nicht direkt durch sein eigenes Filmschaffen, aber durch diese Distribution. So. Aber
ja, dieses, er hat ja dieses Label da gehabt, ne? Ich weiß nicht, ich will jetzt die ganze Zeit New Line Cinema sagen, aber das stimmt nicht ganz.
New World, glaube ich, was dann Concord wurde.
New World Pictures.
Ja.
New World Pictures.
Ja, und das wurde dann Concord oder Concorde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es dann ausspricht. Also ob das E-Silent ist oder nicht.
Aber genau, das war das, was, also da kamen wirklich ein paar richtige Bretter über diese, über dieses Label daher.
Ja. So, jetzt aber, so, was wir mochten bei seinen...
So ein Liebling vielleicht, den ihr mal vielleicht entweder sagt, ja, das war eh ein Brett, oder den ihr euch besonders ins Herz geschlossen habt. André, komm, ich gib mir irgendeinen High-Film.
Ja, sind ja, nicht mal, also da würde ich eher noch ein bisschen zurückgehen, also zum Beispiel Chopping Mall, so hat er zum Beispiel produziert, ne? Mag ich, es ist schlockig so, aber mag ich zum Beispiel, mag ich sehr, die Wachroboter, die Leute zerstückeln. Gutes Ding. Oder ich mag auch Dunwich Horror von 70, von Daniel Heller, eine Lovecraft-Adaption, hat er produziert, mochte ich sehr gerne, auch so schön alter 70s Schlock-Vibe, schönes Ding. Da bin ich auf jeden Fall Fan. Dann hat er auch den ersten Slumber Party Massacre gemacht, bisschen was für die Slasher-Freunde. Aber auch Humanoids from the Deep von 80, den mag ich auch. Schönes Creature-Ding. Also da gerade in dem Segment hat er schon ein paar schöne Sachen gemacht. Auch diesen, der ist natürlich auch komplette Grütze, aber der lief auch mal bei Schläfers, dieser Forbidden World, wo sich so ein Raumschiff, so einen komischen Alien-Parasiten an Bord holt und der dann da Amok läuft.
Da hat doch auch Cameron irgendwie Set-Design gemacht oder sowas, ne? Bei dem Forbidden Worlds, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Lass mich das kurz checken. Weiß ich jetzt nicht. Das wird vielleicht live geprüft. Kann ich nicht direkt verifizieren, aber ihr könnt ja auch gerne noch mal schauen.
Wie ist der Forbidden World?
Von 82.
Oh, da wurden Szenen und Musik aus Better Beyond the Stars wiederverwendet. Und Better Beyond the Stars war ja wohl dieses Cameron-Ding. Also indirekt hat er dafür Set-Design gemacht, auch wenn einfach nur aus Kostengründen dann nochmal Szenen verwendet wurden. Ja, und bei jemandem, der so viele Filme macht, darf man natürlich auch Better Beyond the Stars und Better Beyond the Sun nicht miteinander verwechseln, weil Better Beyond the Sun war wieder Francis Ford Coppola Director bei den Szenen, die in Amerika gedreht wurden.
Ja. Das ist eh geil, ne? Der hat irgendwie auch mit Coppola an einem Film gearbeitet, den hat er eingekauft bei den Russen. Und Coppola sollte dann das Dubbing machen, die gesamten Propagandaszenen irgendwie entfernen, die Anti-US-Propagandaszenen und noch so ein paar, ich glaube, so ein bisschen Additional Footage noch mit einfügen oder so. Und dann hat er den quasi als neuen Film in Amerika rausgebracht. In Russland eingekauft.
Ja, aber auf jeden Fall, gerade in dem Segment, da hat er schon echt einige schöne Sachen gemacht. So Sci-Fi, Monster, Monster-Movies, da bin ich am Start. Und er hat sogar einen Ilsa-Film produziert.
Ja, Tigress of the Dings, ne?
Auf Siberia.
Der ist auch schön bescheuert. Und langweilig. Gleichzeitig. Aber der ist, habe ich auch gesehen.
Also bei mir ist, glaube ich, Targets bzw. bewegliche Ziele, das Regiedebüt von Peter Bogdanovich, den ich als Regisseur auch super gern mag. Also ich glaube, sein bester Film ist halt dieses, die letzte Vorstellung. Aber bewegliche Ziele ist auch, also hat mich damals, als ich den gesehen habe, extrem beeindruckt und ich konnte damals auch noch nicht so wirklich Corman zuordnen und er hat ihn ja auch nicht wirklich, also er tauchte auch nicht so prominent irgendwie auf, aber Bogdanovich war dann erstmals so, ja, wie nennt man das? Regieassistent eigentlich von Corman. Und dann hat er so gesagt, ey, mach doch auch mal einen Film. Und weil Corman noch zwei Drehtage, beziehungsweise Boris Karloff hatte noch zwei Drehtage Schulden aus anderen Projekten bei Roger Corman, hat er auch so gemeint, ey, das wäre doch gut, kannst du Boris Karloff gleich besetzen? Und war auch ein Low-Budget-Film, wo die quasi so auch so ein Abgesang auf das alte Hollywood-Horror-Kino parallel zu den Vorbereitungen von Amoklauf läuft. Denn so ein alternder Schauspieler, der Byron Orlok heißt, der von Boris Karloff gespielt wird, schaut sich so mit dem Regisseur zusammen, die so ein, ja, noch so einen klassischen viktorianischen Horrorfilm an, der The Terror heißt. Und Orlok mag nicht, was er da sieht und merkt so, okay, das war's für mich, ich muss weg hier, das ist nichts mehr, die Zeit für mich ist vorbei. Was sich auch ein bisschen mit der Karriere von Boris Karloff dann so widerspiegelt. Deswegen war das schon so traurig, weil Karloff war auch das einzige Begriff für mich. Und die versuchen noch alle, ihn so zu überreden, ey, nee, bleib doch noch ein bisschen, aber für ihn ist klar, ey, ich muss zurück in meine Heimat und setz mich einfach zur Ruhe, ich mach keine Filme mehr. Und parallel sieht man, wie ein Typ in ein Waffengeschäft geht, sich ein Gewehr verkauft, dann noch mehr Waffen in seinem Kofferraum hat und auch relativ offen damit umgeht und so sagt, hier, ich habe komische Gedanken, ich glaube, irgendwie, ich werde irgendwas Irres machen, aber alle sind so, ja, ja, laber du nur. Und dann läuft diese Handlung halt so, wie Karloff irgendwie zurückgehen will in seine Handlung, wie der Amoklauf vorbereitet wird, läuft so immer mehr parallel und dann so aufeinander zu. Und das hat mich extrem beeindruckt, weil das auch gar nicht spannend inszeniert ist, sondern quasi wie so ein unvermeidlicher Aufprall von zwei Welten, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und ja, das ist so der Film von ihm, der mich am meisten beeindruckt hat. Also von den ganzen Produktionen.
Den mag wohl Tarantino auch gerne. Der hat wohl behauptet, Targets ist der beste Film, den Corman jemals produziert oder seine Finger mit drin gehabt.
Das würde ich auch unterschreiben. Es sind bestimmt noch viele andere. Also man will den anderen Film auch nicht unrecht tun. Aber den fand ich schon beeindruckend. Und es war dann auch noch so, dass The Terror ist ja dieser Film, den er mit Jack Nicholson gedreht hat. Und den wollten sie dann da irgendwie reinstopfen. Das hat dann aber alles nicht so ganz hingehauen. Und dann wollte irgendwie Bogdanovich, hat den Paramount-Chef angesprochen, gesagt, ey, den müsst ihr doch zeigen. Und der Paramount-Chef fand's geil, die Teilhaber mochten den Film nicht, dann kam es irgendwie nicht zustande, dann hat Bogdanovich Filmkritiker eingeladen, den Film gezeigt, die haben den dann so ein bisschen hochgejubelt, dann wurden aber Martin Luther King, Robert F. Kennedy erschossen, was für einen Film, der einen Amoklauf mit Waffen zum Thema hat, auch nicht gut kommt, und dann ist er aber doch irgendwie rausgekommen und da muss ich kommen, wo auch immer wieder so eingeschaltet haben. Deswegen glaube ich halt, also wenn da Bogdanovich gemerkt hätte, ey, mein Erstlingswerk, ich habe keine Chance, den rauszubringen, dass er vielleicht gar nicht was gemacht hätte. Und vielleicht trage ich jetzt auch zur Mythenbildung um Corman zusammen und in Wirklichkeit ist Bogdanovich der crazy Badass, der alles durchgehauen hätte. Denn der eine oder andere, die eine oder andere kennt ihn vielleicht auch aus Sopranos, da hat er nämlich eine kleine Nebenrolle gehabt. Mir fällt aber leider der Name nicht ein. Aber da spielt er auch in ein paar Folgen.
Da spielt er den Psychiater von Dr. Melfi, ne?
Stimmt, der Psychiater war er, ja. Also, stimmt, der Job reicht, ja. Ja. Ja, und dann hat er halt Jahre später dann noch die letzte Vorstellung gemacht, der aus meiner Sicht, aber ich würde ihn zu den Top 3 von diesen New Hollywood Filmen zählen in meiner persönlichen Wahrnehmung. Also Bogdanovich bei mir sehr hoch angesehen.
Ja.
Punkt.
Und war an letzte Vorstellung auch Corman beteiligt?
Nee, das glaube ich nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Ja.
Also ich bin da bei sehr populären Werken. Ich werde immer ein Herz haben für Death Race mit Jason Statham.
Ja.
An dem war er halt als Produzent beteiligt, weil es halt eben auf Frankensteins Todesrennen basiert. Den ich aber auch gesehen habe. Also ich kenne beide Filme tatsächlich. Und ich mag beide Filme. Aber Death Race verbinde ich halt persönlich, weil das war einer von dem berühmten, einer der beiden Filme des berühmten Jason Statham-Doubles, bei dem ich meine Frau so richtig kennengelernt habe, beziehungsweise die einen Tag lang mit mir sich zwei Jason Statham-Filme in Pressevorführungen angeguckt habe. Erst den und danach Transporter 3. Um mich näher kennenzulernen, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe. Die Filme waren ja eigentlich scheißegal.
Oh, okay.
Und Death Race war aber, also wie gesagt, ich mochte Death Race. Ich verbinde mit dem Film halt gute Erinnerung. Und ansonsten, ey, natürlich Piranha, sowas, ne, das waren halt schon, Piranha weiß ich noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich den echt schon ekelhaft. Mhm. So. Da war ich beeindruckt, als die zum Beispiel diesen einen etwas dickeren Herrn dann auseinandernehmen, als der ins Wasser fällt. Das hat mir doch ein paar schlaflose Nächte bereitet. Ein großes Herz wird immer wieder schlagen für House. Ich mag zumindest die ersten drei Filme. Ich glaube, insgesamt gibt es vier, oder?
Uff, das kann ich leider nicht beantworten.
André? Ich meine auch vier, ja. Ne?
Also, aber ja, ich habe also vor allem ganz großes Herz schlägt für die ersten beiden. Die finde ich halt, die habe ich als Kind sehr, sehr oft gesehen. Aber ein Film, den ich gerne hervorheben möchte, weil er halt auch wirklich, ey, keine Ahnung, der ist so untergegangen. Dabei ist er gar nicht mal so verkehrt, meiner Ansicht nach. Watchers mit Michael Ironside und Corey Haim. Kennt ihr den?
Glaube nicht.
Habe ich nicht gesehen,
ne. Da geht's um ein Monster, das aus einem Labor entkommt. Und Michael Ironside muss halt dieses Vieh wieder einfangen. Dieses Vieh ist aber gekoppelt an einen Hund. Ja, die haben so eine Art DNA-Connection oder so. Und der Hund ist irgendwie abgehauen, das Vieh halt dann eben auch. Und das Vieh ist instinktiv darauf programmiert, diesen Hund zu finden und platt zu machen. Aber eben halt auch alles, was sich auf dem Weg bis dahin ihm in den Weg stellt oder an dem er halt irgendwie vorbeikommt. Ist so ein.
Oh, ich glaube, den habe ich wirklich mal im Fernsehen, mal zumindest ausschnittsweise gesehen. Ich habe ja gerade ein paar Bilder angeguckt. Irgendwas sagt mir, dass das Vieh kenne ich auf
jeden Fall. Ja, also ist halt so ein geheimes Militärprojekt und so weiter, was halt völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und der Hund, der, wie gesagt, ist halt entkommen und der landet halt dann im Schoß von Corey Haim, beziehungsweise bei Corey Haim auf der Farm oder im Haus oder was weiß ich. Und die freunden sich halt an und stellen halt fest, okay, das andere Vieh macht halt Jagd auf die und sie versuchen halt dem zu entkommen. So ein bisschen wie Terminator, nur mit Hund und Monster. So. Und ich mag den. Ich mag den wirklich. Ich habe den als kleiner Junge oder als junger Mann habe ich den wirklich so, so oft geguckt. Das war in meiner Corey Haim-Phase, wo ich wirklich viel von Corey Haim geguckt habe, weil ich den so cool fand. Gut, man war jung, man wusste es nicht besser vielleicht. Und ja, deswegen, und der geht immer so ein bisschen unter, aber ich mag den. Der ist nicht wirklich besonders blutig so, aber ich fand die Konstellation aus eben A Boy and His Dog und dann so eine Art Predator, der ein bisschen aussieht wie ein Yeti, also wie Harry von den Hendersons. das fand ich irgendwie, das hat mich gekriegt. Das hat mich halt wirklich gekriegt. Das sind so die Filme, diese Go-To-Filme, wenn du weißt, ah, ich weiß nicht, was gucke ich, was soll ich gucken? Ach nee, kein Bock. Ach komm, Watchers, der geht immer.
Okay.
Weißt du, also so. Ja, aber ey, ich will gar nicht behaupten, dass das ein toller Film ist oder so, aber das war so dieses, so eine kleine Wohlfühl-Oase, wenn ihr versteht, was ich meine. So ein Film, den man einfach laufen lässt und es ist eigentlich egal, ob man was mitbekommt oder nicht, aber es stört halt auch nicht, ja, wenn man halt hinguckt.
Das ist ein gutes Prädikat.
Ja, den muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen, ja.
Ja.
Gut. Wollen wir noch drüber reden, warum Death Race auf Deutsch Frankensteins Todesrennen heißt? Weil ich habe noch mal die deutschen Verleihtitel seiner Filme mir angeguckt und kann auch ein paar vortragen. Also ich finde, Frankensteins Todesrennen ist schon die Nummer eins. Ich finde aber noch die Autofalle von Las Vegas gut. Die letzte Mahnung war aus Blei. Das Schießen, keine Ahnung, warum man dachte, dass das irgendwie marketingtechnisch gut funktioniert, wenn ein Film das Schießen heißt. Nackt auf hartem Sattel, das Zucht aus der verlorenen Mädchen, liebe böse Mama, dann Vergewaltigt hinter Gittern, Mach ein Kreuz und fahr zur Hölle und White Inferno, Snowboarder am Abgrund. Und ab Jahr 2000 wird es leider erheblich bitterer, weil dann sind sie einfach nur mit dem Originaltitel ins Kino gekommen, aber sie hießen ja dann auch nur noch Sharktopus gegen Wahl, Werwolf, Teil 7. Also da war wenig.
Aber sowas, die letzte Mahnung war aus Blei, das finde ich
ja, das waren so
geil. Also solche Titel gibt's halt heutzutage gar nicht mehr. Also das traut sich doch auch keiner mehr, so einen Titel irgendwie zu bringen.
Ja, es war so, die 50er und 60er waren schon geil. Auch sowas, Nackt auf hartem Sattel. 1972 kam noch Gott sei dem Bullen gnädig. Also, das waren schon noch geile Titel, wo man auch noch gemerkt hat, okay, da ist irgend so eine Mühe reingeflossen. Und ja, Frankensteins Todesrennen, what the fuck. Also.
Gut, Frankenstein war in der deutschen Titelkultur ein wirklich beliebtes Thema. Ich weiß nicht, ob da immer der eine derselbe Typ saß, der sich gedacht hat, okay, ich muss mir jetzt wieder einen neuen Titel ausdenken für so einen Schundfilm aus ja Spanien, Frankreich, Italien, weiß ich nicht, Japan, ja. China, keine Ahnung. So, ich meine, wie viele Godzilla-Filme heißen Frankenstein?
Ja, ja, eben. Ja, das war so diese Zeit, wo man aber so denkt, was zur Hölle? Also ich hab's als Kind damals auch null gerafft, was das mit Frankenstein zu tun hat, diese ganzen Godzilla-Filme.
Ich meine, Boxcar Bertha heißt bei uns die Faust der Rebellen.
Hm. Ja. Und Dead Race war ja auch bis Oktober 2002 indiziert. Und diese, also das lese ich jetzt auch nur gerade in den Trivias auf Wikipedia, aber bei die Bill Cosby Show darf Vanessa nicht Death Race gucken. Und weil natürlich die Synchro-Studios nicht wissen, dass Death Race in Deutschland Frankensteins Todesrennen heißt, wird der Film in der deutschen Übersetzung der Bill Cosby Show natürlich Todesrennen 2000 genannt und sie darf dann Todesrennen 2000 nicht gucken.
Naja. Ey, aber das passiert doch immer wieder. Also, dass die Filmtitel nicht.
Ja, ja, aber das ist immer funny, finde ich.
Nicht von der Synchro.
Also, gerade wenn man es erkennt.
Angepasst werden. Also, das habe ich schon so oft mitgekriegt.
Ja.
Ja. Ja.
Und es hat auch noch Carmageddon inspiriert. Diese fantastische Videospielreihe.
Großartig. Carmageddon 2. Hm.
Ja.
Und ich meine.
Allerfeinsten.
Slumber Party Massacre hat sich ja auch ein bisschen irgendwo festgesetzt in gewissen Bereichen beziehungsweise als Begriff.
Und weil ich es jetzt auch gerade noch lese, das war mir noch nie so wirklich bewusst, aber David Carradine wird in der deutschen Synchrofassung von Frankensteins Todesrennen ja auch Frankenstein genannt. Dann ist es ja wieder recht logisch, warum der Film so heißt.
Gut, das würde dann auch bei Death Race.
Würde, heißt er im Original auch so?
Ja, ja.
Der ist Frankenstein im Original. Okay,
also zumindest bei dem Jason Statham-Film heißt er so.
Ja. Wie heißt er im Original? Auch. Ah, cool.
Naja, gut, dann war es vielleicht raus. Nicht ganz so unclever.
Ah, ja, okay, gut, dann ist die Übersetzung ja sogar recht
absolut sinnig.
Absolut sinnig, dann macht es ja mehr Sinn als Todesrennen. So.
So.
Dann ist auch noch irgendjemand rehabilitiert worden. Ja. Death Race Franchise. The character has been played by David Carradine, Jason Statham, Luke Goss, Doug Ray Scott, Manu Benes and Veleslav Pavlov. Also gibt es mindestens 7 Death Race Filme. Wie viele Filme hat das Death Race Franchise? Kommt noch als Quiz. Wie viele sind's?
Insgesamt über alle Remakes, alles hinweg oder was?
1, 2, 3. Wie so können 7 Darsteller sein, aber nur 6 Filme? So, jetzt habe ich es auch gespoilert, aber ich dachte, die Zahl wäre so 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nee, aber es ist das einzige Franchise, wo in jedem Teil die Hauptfigur von jemand anderem gespielt wurde.
Immerhin. Auch. Warst du jetzt nicht in mehr als einem? Nee.
Nee. Stimmt.
Nur in dem ersten Remake stand.
Krass. Interessant. Gut, da werde ich mich heute noch in die Death Race-Lore einlesen.
Ja, sonntags kann man eigentlich nichts Besseres machen.
Das stimmt wohl.
Ich will auf jeden Fall von, um nochmal auf Corman zurückzukommen.
Ja.
Ich möchte auf jeden Fall von ihm mal alle Poe-Verfilmungen dann mal gesehen haben, ne? Wozu ja eben auch Usher gehört und Raven und so weiter. Mhm. Ich glaube, es sind 8 Stück müssen es sein. Die will ich auf jeden Fall alle mal gesehen haben. Das ist auch so noch so ein krass kleines Corman-Projekt.
Ja, gerade wenn er Usher schon nach deinem Lieblingsmusiker benannt hat.
Ja, eben. Ja. Ne, das sind halt House of Usher, dann der Pendulum. Ist das? Nee, wie heißt denn der Original? Lebendig begraben? Heißt der Buried Alive?
Ist
der das?
Das kann ich dir ad hoc auch nicht sagen.
Weil ich bin gerade auf einer deutschen Liste und das ist auch hier so geile Titel. Der grauenvolle Mr. X.
Ja, ja, das ist dieser Röntgenstrahlfilm.
Ja.
Ja. Ja, aber
The Raven heißt ja auch auf The Raven heißt ja auf Deutsch der Rabe, das Duell der Zauberer. Das klingt auch völlig fehlleitend.
Aber das macht schon diesem Comedy-Aspekt.
Ja, okay.
Wahrscheinlich ist es ja auch nicht so lustig, wie ich in Erinnerung habe, aber ich musste da schon kichern.
Achso, Mask of the Red Death gehört da auch dazu, okay.
Ja, ja. Ja, er hat, glaube ich, zwischen 60, 64, 65, 8 Stück rausgeballert. Ja,
das sind 8 Poe-Verfilme und die.
Ja, ja.
Und das zu einem Zeitpunkt, als ja in Italien eben das Giallo-Kino hochkam.
Mhm. Ja.
Also, er hat sich quasi so mit etabliert in diesem Umfeld des schmutzigen oder eben düsteren Thrillers in dem Genre zu einer Zeit, als es wirklich geboomt hat. Und was war noch? Da war irgendwas anderes. Ich glaube, ja, die Hammer Studios, genau. Also es waren halt Corman, die Hammer Studios und die italienischen Giallo-Produktionen, die, sag ich mal, zu dem gleichen Zeitpunkt eben einen gewissen Trend gesetzt und eben aufgegriffen haben und oder weiter ausgebaut haben. So, das war halt so, glaube ich, die Phase oder seine große Phase, würde ich jetzt mal spekulieren oder einfach mal vermuten.
Ja, und er hat halt da auch, glaube ich, das Glück gehabt, beziehungsweise, was heißt Glück? Also er wusste ja wahrscheinlich, ey, bei Poe brauche ich einfach nur ein geiles Haus, aber da muss man auch nie raus, also keine Außenaufnahmen, deswegen ist es relativ günstig. Und bei Poe werden ja auch keine Monster, sorry für den Spoiler, aber die wahren Monster sind die Menschen. Also brauchst keine krassen Kostüme oder so. Und wenn du dann Vincent Price am Start hast und Peter, ich weiß nicht, wie sein Name richtig ausgesprochen wird, Lore, dann hast du ja die halbe Miete quasi schon drin. Also du kannst aufwendig aussehende Filme drehen ohne viel Geld. Und wenn du dann noch schnell bist, weil sein Rekord ist halt 2 Drehtage für einen 35 mm langen Film.
Ja, hier für Little Shop of Horrors, ne?
Ja, ja, wo man so denkt, okay, Wahnsinn. Und man kann es ihm, also natürlich kann man bestimmt noch mehr rausholen, aber der Film wäre halt nicht 1000% besser geworden, wenn er sich die 18 Drehtage mehr genommen hätte für einen normalen Film oder wie viel auch immer, 25 Drehtage. Deswegen, ich glaube auch, sein Edgar Allan Poe-Zyklus ist das, was man von ihm als Regisseur gesehen haben sollte und was man ja bei den Produktionen gesehen haben sollte, ist, glaube ich, das, was wir hier rausgesucht haben, schon ganz repräsentativ.
Ja,
und
ihr könnt alles,
ja mal,
ne?
Ja, aber ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren auf den diversen Plattformen mal angeben, wie viel ihr von ihm schon gesehen habt, ohne es gewusst zu haben.
Ja.
Oder für wen ihr eben besonders dankbar seid von den Leuten, die er vorgebracht hat. Wir haben ja viele gar nicht erwähnt. Gail Ann Hurd zum Beispiel in Humanoids from the Deep, erste Schauspielrolle. Also er hat so viel möglich gemacht, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Ich glaube, sowas wird es halt auch nie wieder geben, weil niemand mehr in so einer zentralen Position irgendwo hängt.
Ja, ich habe es irgendwo gelesen, irgendein großes Magazin hat geschrieben, oder größeres Magazin hat geschrieben, dass der letzte amerikanische Film-Tycoon mit ihm so gesehen gestorben ist.
Ja, das ist doch ein schönes und auch trauriges Schlusswort.
Ja. Würde ich auch mitgehen. Also ich wüsste jetzt nicht, wer so umfangreich ist wie er. Wollen wir noch ein What's in the Box machen oder lassen wir das aus dem gegebenen Anlass heute einfach mal aus und vertrösten
ich
euch?
Ich denke, das vertrösten wir auf die regulären
Folgen. Genau, das vertrösten wir auf die regulären Folgen. Genau. Von denen gibt es nächste Woche wieder eine. Wie gesagt, die hatten wir schon bereits aufgezeichnet, aber wir waren uns dann ja einig, dass wir hier diese Folge vorziehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Aber wie Tilo schon gesagt hat, schickt doch mal gerne eure Erfahrungen und eure Berührungspunkte mit dem Mann. Vielleicht seid ihr ja auch für das eine oder andere dankbar. Das würde uns auch interessieren. Und ansonsten gerne wieder neue Kritiken bei What's in the Box reinschreiben. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Gut, liebe Leute, wir sind am Ende. Wir sagen danke, Roger. Ich sage danke,
ja.
Tino und André. Und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss.
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 Jetzt habe ich gar nicht einen Roger Gorman-Gag gemacht. Aber ich wüsste auch nicht wann, außer bei Piranha vielleicht ein bisschen. Naja, gut, tschüss.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.